Yes, Jesus, heilig ist sein Name. Dein Name ist heiliger, so viel anders als alles, was wir kennen, was wir auf diese Welt erfahren können, was wir erleben können. Und deswegen ist es so gut, dir immer wieder neu zu begegnen, neu in diesen Zeiten, wo wir Lieder singen, um dich groß zu machen, um uns zu dir auszustrecken. Und ich danke dir so sehr, dass wir das immer wieder neu auch wirklich erleben dürfen, spüren dürfen, dass da echt Kraft ist, dass du ja erlebbar bist, dass du spürbar bist, Gott. Es ist so gut und ich danke dir, dass wir es heute Morgen auch tun dürfen. Ich danke dir, dass, yes, neu die Sonne scheint, ein genialer Sonntag vor uns liegt und wir hier im Kleinen zusammenkommen dürfen und im Großen auch online. Amen. Yes, hey, richtig, richtig cool, dass du heute Morgen dabei bist, hier vor Ort, aber auch zu Hause, wo auch immer du gerade bist, in deinem Bett, auf der Couch, in der Badewanne, in der Küche, auf dem Balkon oder vielleicht auch auf dem Klo. Hey, richtig, richtig cool, richtig schön. Hey, und ich finde so gut, in was für eine Predigtreihe, in was für eine Predigtserie wir als Gemeinde jetzt einsteigen und einsteigen wollen, die Jesus-Story. Weil wir leben ja in einer Welt, die irgendwie immer komplizierter wird, in der es immer schwieriger wird, eine Meinung und einen Standpunkt zu finden, wo man aber auch mehr und mehr herausgefordert ist, einen eigenen Standpunkt einzunehmen. Ich glaube, noch niemals zuvor war man herausgefordert, wirklich sich selber mit Dingen zu beschäftigen, um auf einen Standpunkt zu kommen. Man kann nicht einfach sagen, hey, ich bin der Meinung wie alle anderen, weil diese Gruppe von allen anderen, die gibt's einfach nicht. Also so, paar Themen. Letzter US-Präsident. So, es gibt die Extreme, es gibt ganz viel zwischendrin und vielleicht noch mehr Corona. Was für Maßnahmen sind noch okay? Was sollte man sich impfen lassen oder nicht? Es gibt nicht die eine Meinung, sondern es gibt ein Mosaik von Meinungen. Und ich glaube, so sehr ist man herausgefordert, einen eigenen Standpunkt zu finden, eine eigene Meinung einzunehmen, sich selber zu beschäftigen, sich selber Gedanken zu machen. Und auch wenn es um Jesus geht, kann ja ganz viel diskutiert werden, gibt's ganz viele verschiedene Meinungen. Und ich glaube, gerade auch, wenn es um ihn geht, müssen wir selber uns eine Meinung bilden und selber mit ihm beschäftigen. Und wie macht man das, wenn es um andere Leute geht? Ist es immer schlecht, einfach die Meinung über andere Menschen zu bilden anhand dessen, was irgendjemand anders gesagt hat. So, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, dessen Omas Großcousine fünften Grades jemand kennt, der über diesen Jesus Bescheid weiß und anhand dessen bilde ich meine Meinung. Das ist immer nicht so gut. Am besten ist es, wenn man eine Meinung über andere Menschen bildet, wenn man sich selber mit dieser Person auseinandersetzt, die selber kennenlernt. Und wie können wir das bei Jesus am besten mit dem, was er selber gesagt hat, mit dem, was er selber über sich gesagt hat? Und eins der Dinge, die er über sich selber gesagt hat, ist, dass er der gute Hirte ist. Und darum soll es besonders heute gehen und in dieser ganzen Predigtserie eben über diese Ich-Bin-Worte, über diese Dinge, die Jesus über sich selber sagt, wer er ist. Und so möchte ich mal in die Bibel reinschauen, was Jesus da genau sagt. Johannes 10, Vers 11 bis 15 lesen wir das. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Anders ist es mit einem, dem die Schafe nicht gehören und der nur wegen des Geldes als Hirte arbeitet. Er flieht, wenn der Wolf kommt und überlässt die Schafe sich selbst. Der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann liegt nichts an den Schafen. Ich aber bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich. Genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Wow, hey, das ist mal eine Bibelstelle. Und was ich mega spannend finde, wenn man das so liest, Jesus sagt so völlig selbstverständlich, ja, ich bin der gute Hirte, jetzt wisst ihr Bescheid. So, aber also es macht den Anschein, wie wenn Jesus erwartet, dass jeder, der das hört, direkt weiß und direkt versteht, was das denn heißen soll, dass er der gute Hirte ist. So, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert. Hirten kennen bestenfalls unsere Urgroßväter und gesehen haben wir die vielleicht in irgendeiner Werbung. Aber was genau soll das denn heißen, dass Jesus der gute Hirte ist? Tatsächlich ist es so, dass die Menschen, zu denen Jesus da spricht, mit denen er redet, dass ihnen was ganz anderes bewusst geworden ist, dass sie ganz andere Dinge mit dieser Aussage, die Jesus da getroffen hat, verbunden haben, weil sie ganz andere Vorkenntnisse haben und in einer ganz anderen Lebenswelt gelebt haben. Mir fällt sowas ja auch immer auf, was für einen Unterschied es machen kann, wenn ich so mit meiner Frau rede. Ich bin aufgewachsen im kleinen Dorf, so nicht ganz 500 Einwohner, umgeben von Wald, umgeben von Feldern, richtig viele Kühe, fast mehr als Einwohner und wirklich jeder kennt jeden. So, wenn ich von einem Bauernhof rede, dann meine ich diesen starken Geruch, den du wahrnimmst in deiner Nase, wenn du in den Stall reinläufst. So, ich verbinde damit dieses Gefühl, wenn dir eine Kuh mit ihrer dicken, langen, schlapprigen Zunge über die Hand leckt und wie sehr sie danach klebt. Und so dieses Geräusch, wenn eine Herde hungriger, kleiner Katzen dich verfolgt, weil sie irgendwas zum Fressen wollen. So, meine Frau dagegen, die verbindet mit einem Bauernhof dieses Bild, dieses kleine Bild, was hinten auf einer Milchpackung drauf ist. Und so können, je nachdem, in was, aus was für einem Kontext, was für eine Zeit, aber auch was so für Vorerfahrungen oder Vorkenntnisse wir haben, Dinge ganz anders zu uns sprechen. Und deswegen wollen wir uns jetzt mal anschauen, was genau das denn zu den Leuten damals gesagt hat, was Jesus über sich ausgesagt hat, nämlich, dass er der gute Hirte ist. Und starten will ich damit, dass wir uns mal angucken, was hatten diese Leute denn vor eine Vorkenntnis, was wussten die denn schon? Und das ist das, was die Theologen den literarischen Kontext nennen würden. Also was irgendwie wurde schon gesagt in der Bibel, im ersten Teil, im Alten Testament. Weil die Leute damals in Israel, es war ja tatsächlich so, die haben lesen gelernt nur mit diesem einen Buch. Die haben jede Woche aus diesem einen Buch was gehört und wurde ihnen vorgelesen. Und wahrscheinlich war dieses eine Buch das Einzige, was sie in ihrem ganzen Leben gelesen haben, aus dem sie in ihrem ganzen Leben gehört haben. Das heißt, wenn irgendjemand nur eine Andeutung auf irgendeine Stelle in diesem Buch macht, war ihnen sofort klar, wo das steht und was da sonst noch zu dieser Thematik gesagt ist. Und genau das ist der Fall, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Allen den Zuhörern Jesus war bewusst, ich weiß, worauf du anspielst, mein Freund. Nämlich in Hesekiel 34 ist auch die Rede von guten und von schlechten Hirten. Und deswegen wollen wir mal reinschauen. Also es lohnt sich sehr, dieses ganze Kapitel mal zu lesen. Aber zunächst mal nur ein Vers daraus. Und zwar Vers 2. Wehe euch, ihr Führer Israels, ihr sollt für mein Volk wie Hirten sein, die ihre Herde auf eine gute Weide führen. Aber ihr sorgt nur für euch selbst. Gott urteilt hier also über die politischen, die religiösen Führer dieses Volkes. Die sollten eigentlich wie gute, fürsorgliche Hirten sich um ihr anvertrautes Volk kümmern. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie haben sich mehr um sich selbst gekümmert als die, die ihnen anvertraut waren. Und Israel war ja gerade das Volk, das eigentlich einen Unterschied machen sollte, das Gott erwählt hat, dem Gott sich offenbart hat, dem Gott sich gezeigt hat, damit sie anders leben als alle anderen Völker, um zu zeigen, wie gut Gott ist und wie gut es ist, mit ihm zu leben. Wenn selbst bei ihnen das nicht funktioniert hat, können wir ahnen, wie schlecht und wie schrecklich die Situation bei allen anderen Völkern drumherum war. Und tatsächlich ist es so, wenn wir dann so einen kleinen Blick in die Geschichte machen, dass in den anderen Völkern, die damals so um Israel gelebt haben, dass die Lage noch viel schlimmer, noch viel katastrophaler war. Die Könige, die politischen Führer, die waren nicht für ihr Volk da, sondern die Völker waren da für ihre Könige. Es gab kein Gesetz, unter dem diese Könige standen, sondern sie selber waren das Gesetz, unter dem jeder stand. In diesen ganzen Ländern drumherum gab es meistens nicht mal einen Gott, dem dieser König, dem diese Könige unterstellt waren, sondern der König selbst war der Gott, dem alle sich zu unterstellen hatten. Und diese Völker waren nicht da, diese Könige waren nicht da, um ihren Menschen, den ihnen anvertrauten Menschen zu dienen, sondern dieses Volk, diese Menschen waren immer dazu da, so war die Meinung, so das war die Ansicht, ihrem König zu dienen. So schlimm war es in Israel nicht, war es nie, aber trotzdem, wenn wir so in unsere aktuelle Zeit gucken, wenn wir auf Länder gucken wie Belarus, wie Russland, wie Venezuela, wie Nordkorea, dann merken wir, das ist was immer noch präsent ist, was irgendwie normal ist, dass es so oft Führer, Leiter von Ländern, die eigentlich sich um die ihnen anvertrauten Menschen kümmern sollten, dass die es gerade anders machen, dass sie die ihnen anvertrauten Menschen um sich kümmern lassen, um für sich sorgen lassen. Und wir leben ja in Deutschland, uns geht's soweit gut, wir müssen keine Angst machen, dass wir irgendwie ausgenutzt werden, dass wir irgendwie finanziell ausgebeutet werden oder sonst was, weil wir einfach doch ein relativ gutes, funktionierendes Rechtssystem haben. Aber trotzdem sind wir weit davon entfernt, sagen zu können, hey, unsere Bundesrepublik kümmert sich um uns wie so ein guter Hirte, der für uns sorgt, für uns da ist. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. So in der ganzen Menschheitsgeschichte gab es nie Leiter, gab es nie Führer, die für ihr Volk, für die ihnen anvertrauten Menschen so da waren, wie Gott es sich eigentlich für sie gewünscht hätte. Und deswegen macht Gott im Folgenden von Hesekiel eine ganz krasse, eine ganz spannende Ankündigung. Das lesen wir in Vers 15 und auch in Vers 23. Ich selbst werde ihr Hirte sein und dafür sorgen, dass sie in Ruhe und Sicherheit leben können. Das verspreche ich, Gott der Herr. Ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Hey, von Jesus wissen wir, er war ein Nachfahre von diesem König David. Und wenn er also sagt, ich bin dieser gute Hirte, von dem die Rede war in diesen alten Texten, dann war jedem damals bewusst, mit dem, was Jesus sagt, ich bin der, den Gott angekündigt hat. Ich bin der, in dem Gott gegenwärtig ist. Ich bin der, in dem erlebbar wird, wer Gott ist und wie Gott ist. Während alle Leiter, alle politischen Führer, alle Institutionen versagen, bin ich der, der wirklich sich um die kümmert, sich um die sorgt, die mir anvertraut sind und die mir nachfolgen, die zu mir gehören. Wow, das ist doch eine Aussage, viel, viel mehr, als was uns vielleicht erstmal bewusst wird, wenn wir lesen, ich bin der gute Hirte. Aber was hat es eigentlich mit diesem Hirten auf sich? Ich meine, man macht heutzutage ja manchmal, wenn man sich kennenlernt, so Spiele. So früher hat man vielleicht gesagt, ja, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsessen? Und heute macht man es doch oft so, dass man irgendwie, also ich habe das schon öfters erlebt, dass man fragt, also wenn du ein Tier wärst, was wärst du denn für ein Tier? Und ganz oft kommt dann, so, ich wäre ein Löwe. ich wäre ein Adler oder ich wäre ein Hund, so keine Ahnung, weil die gerne in der Öffentlichkeit pinkeln oder, nee, Spaß beiseite. Aber ich habe noch nie, also noch niemals gehört, dass irgendjemand gesagt hat, also ich wäre ein Schaf. So, aber warum sagt Jesus dann, ich bin Hirte? So, alle, die zu ihm gehören, sind Schafe. Come on, Jesus, kannst du da nicht ein bisschen bessere Werbung machen, so für dich? Also, keine Ahnung, dieses Verhältnis von einem Schaf zu seinem Hirten muss scheinbar schon was ganz Besonderes sein. Und deswegen wollen wir uns jetzt das auch noch mal ein bisschen genauer angucken. Das wäre das, was die Theologen so den historischen, den kulturellen Kontext bezeichnen würden. Und tatsächlich ist es so, dass das Verhältnis von dem Hirten zu seinen Schafen wirklich was ganz Besonderes ist. So in unserer romantischen Vorstellung würden wir ja denken, Schafe, wenn die einfach auf sich gestellt sind, die ziehen einfach friedlich durchs Land, suchen sich grüne Wiese zu grüner Wiese, fressen da mal, fressen hier, ziehen so gemütlich über die Berge und durch die Landschaft und genießen das Leben. Aber die Wahrheit ist, tatsächlich ist es so, dass Schafe eigentlich blind sind. Schafe sehen 20 bis 30 Meter scharf. Das heißt, wenn 50 Meter weiter die grünste Wiese ist, hat ein Schaf keine Ahnung. Schafe sind faul. Schafe würden nicht durch die Landschaft ziehen und Wiesen abfressen, sondern am immer gleichen Grasbüschel nagen, bis nichts mehr da ist, bis das Land verödet ist und sie wahrscheinlich verhungern, weil sie nicht sehen, ah, in 100 Metern, da ist ja wieder was. Ich bin mal in den Bergen unterwegs gewesen und da war ein Schafübertrieb über einen Pass hin zu Weiden, wo die Schafe im Sommer sein sollten. Und ich mit meinem Freund, wir sind später da vorbeigekommen, wo die Schafe entlang getrieben wurden. Und es war noch weit weg davon, dass die Wiesen wieder anfangen. Es war weit über der Baumgrenze und es waren nur Felsen, nur Schotter, nur Geröll. Und als wir da so gelaufen sind, habe ich auf einmal Mähen gehört. Ich dachte, hä, was? Habe ich jetzt irgendwie im Kopf was kaputt, einen Stein abgekriegt? Ich habe mich umgeschaut und tatsächlich saß irgendwo inmitten der Steine ein Schaf. Und ich habe so, Kollege, was machst du hier? Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum dieses Schaf nicht die Beine in die Hand nimmt, so wie alle tausende Schafe, die an diesem Tag den Berg runtergelaufen sind, wo es wieder was zu fressen gibt. Aber dieses Schaf saß einfach da und ich habe es nicht verstanden. Aber mit diesem Wissen wird mir bewusst, warum. Dieses Schaf hat um sich rum nur Steine gesehen. Dieses Schaf hätte nicht gewusst, in welche Richtung soll's denn gehen. Ist hier ein Berg? Ist hier ein Berg? Ist hier ein... Ich weiß es nicht. Dieses Schaf sieht nur 20 bis 30 Meter weit. Ganz anders können Schafe leben, wenn sie einen Hirten haben. Einen Hirten, der sie immer wieder weiter treibt, auch wenn sie eigentlich faul sind und keinen Bock drauf haben. Weil dann finden sie immer wieder neu was zu fressen, kacken diese Wiese voll, diese Wiese wird gedüngt und dann haben sie auch noch eine feste Hufe, mit denen Samen und dieser Dünger reingedrückt werden und der Boden festgepresst werden. Also Schafe können ein richtiger Segen sein für die Felder, für die Wiesen, über die sie ziehen. Aber wenn Schafe auf sich gestellt sind, sind sie richtig toxisch, machen sie alles kaputt und würden auch eine Wasserquelle, die wunderschön ist und ihnen zum Leben dienen kann, einfach kaputt machen und versauen und eklig machen. Aber es gibt noch so ein paar andere Dinge, warum Schafe wirklich unbedingt einen Hirten brauchen. Denn Schafen wächst die Wolle einfach immer weiter. So, das hört nicht auf. So, okay, eine gewisse Länge erreicht, jetzt ist es warm genug. Die Wolle wächst und wenn nicht irgendwann ein Hirte kommt und die abschneidet, dann wächst die immer weiter. Vor ein paar Jahren ist in Neuseeland mal ein Schaf entflohen und hat tatsächlich immer wieder neues Gras gefunden, obwohl es sehr blind ist. Da gibt's ja auch viel. Und über 2, 3, 4 Jahre hat dieses Schaf einfach autark gelebt. Und als man es wiedergefunden hat, war dieses Schaf breiter als hoch. Weil die Wolle so weit und so breit gewachsen ist und sich überall dann auch verfängt. Das andere ist, Schafe sind super anfällig auf Fliegen. Es gibt gewisse Fliegen, die schwirren immer um Schafe rum und wollen sich in die Nasenlöcher setzen, um da Larven abzulegen. Und diese Larven kriechen dann die Nasengänge hoch bis ins Gehirn und fangen da an, einen kleinen Snack zu nehmen. Und die Schafe, also ihr könnt euch vorstellen, bekommen richtige Schmerzen, die können richtig, also krank kaputt werden, dass die anfangen, gegen Bäume zu rennen, weil die solche Kopfschmerzen haben, weil sich Larven durch ihr Gehirn fressen und einfach mit ihrem Kopf immer wieder gegen den Baumstamm rennen, weil es so unaushaltbar für sie ist. Und auch deswegen brauchen Schafe so sehr einen Hirten, der sie mit einem Schutzmittel einreibt. So früher war das ein Öl mit einer Kräutermischung. Deswegen wird auch in Psalm 23 gesagt, Herr, du salbest mein Haupt mit Öl. Das ist so ein Bild für dieses Schaf, das geschützt wird vor diesen Fliegen. Schafe brauchen so sehr einen Hirten. Und das andere ist, dass Schafe sich überhaupt nicht verteidigen können. So, der Wolf kehrt ja langsam nach Deutschland zurück. Man hört das immer wieder so in den Medien. Und jedes Mal hört man auch, die Wölfe, die haben wieder ein Schaf gerissen. Weil Schafe haben keine besonders tollen Zähne. Manche haben Hörner, aber mit denen kann man sich auch nicht wirklich verteidigen. Und schnell sind Schafe auch nicht. Also ich habe noch nie gehört, der Wolf kommt zurück, unsere armen Rehe in Deutschland. So ein Reh sieht einen Wolf und rennt weg. Ein Schaf sieht einen Wolf, wenn er 10 Meter vor ihm steht, und dann ist eh schon alles vorbei. Wenn das Schaf niemanden hat, der es schützt, ist es völlig aufgeschmissen, weil es sich selber nicht verteidigen kann. Hey, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, umso mehr ich darüber rede, umso mehr ich darüber nachdenke, merke ich, dass ich in vielem doch oft eher wie so ein Schaf bin. Ich wäre zwar gern wie so ein Löwe, ich wäre zwar gern wie so ein Adler, aber ganz oft bin ich doch eher wie so ein Schaf. Ich denke zwar, ich habe einen echten Weitblick, und doch habe ich keine Ahnung, was in 2 Jahren passiert. Hey, wer von uns hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir mittlerweile schon über ein Jahr mit irgendeiner Pandemie leben? Ich hätte zwar gern einen Weitblick, aber ich merke, ich habe einfach keinen. Ich wäre gern jemand, der alles um sich herum zum Aufblühen bringt. Aber tatsächlich merke ich ganz oft, wie ich ganz im Gegenteil dafür sorge, dass um mich Dinge auch öde werden und das Potenzial in mir tragt, dass das passiert. Und ich merke, hey, ich persönlich, ich brauche so einen guten Hirten, der mich immer wieder weiterführt zu einer grünen Wiese, der mich auch weiter treibt und dafür sorgt, dass ich mein Umfeld nicht kaputt fress, sondern dass ich für mein Umfeld zu einem Segen werde. Ich denke zwar, ich kann stolz drauf sein, ein dickes Fell zu haben, aber ich merke doch auch, wie da immer wieder ganz schnell sich Dinge verfangen, wie ich Erlebnisse mache, wie ich Erlebnisse, Erfahrungen, die nicht so gut sind, sich in diesem Fell verfangen und ich immer träger werde, ich immer langsamer werde, ich immer unfreier werde und so diese Leichtigkeit mir fehlt und ich einen Hirten brauche, der dieses Fell wieder abschneidet, all dieses Dreckige, dieses Verzottelte, all dieses, was mich so schwerfällig macht, mir dieses wegnimmt und dass wieder so ein neues, frisches, leuchtend weißes Fell hervorkommt, wie bei so einem Schaf, das geschert wird, das mich von innen heraus für andere sichtbar strahlen lässt. Ich denke zwar, soll kommen, was will, ich bleib einfach positiv. Ich gehe voran, ich bin dankbar, ich bin zufrieden, ich genieße das Leben. Aber ich merke auch, wie es doch so manche Gedanken gibt, die in meinem Kopf sich durchfressen, ob ich will oder nicht. wie so eine Larve bei einem Schaf und ich jemanden brauche, der mich frei davon macht. Jemand brauche, der mich überhaupt davor schützt, die Kraft hat, mich zu schützen. Und ich liebe auch diese Vorstellung, eine starke, eine selbstbewusste, eine unabhängige Person zu sein. Aber ich merke doch auch schneller und öfter, als mir lieb ist, hey, meine Kraft reicht einfach nicht aus. Ich brauche jemand, der für mich kämpft. Ich brauche jemand, der mir den Rücken frei hält. Ich brauche jemand, der für mich sorgt. Ich brauche jemand, der wirklich hält, was er verspricht. Hey, und so sehr ein Schaf seinen Hirten braucht, so sehr merke ich, brauche ich diesen Jesus. Denn Jesus ist der gute Hirte, der uns mit Weitblick führt an immer neue Orte des Lebens, der dich versorgt mit dem, was du brauchst, der dir Freiheit schenkt, der dich schützt und der für dich kämpft. Und so komme ich zum Schluss und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Aber weißt du, ich finde es so spannend. Jesus sagt, als er sich als der gute Hirte bezeichnet, ich liebe meine Schafe. Meine Schafe sind mir so wichtig, ich würde mein Leben für sie lassen. Ich würde alles für sie tun. Und ganz ehrlich, irgendwie ist das doch so eine Aussage, so eine Bezeichnung, die schön ist, die uns aber auch so ein bisschen stutzig macht. Wir würden alles für sie tun. So, das hören wir immer, wenn wir ein Auto kaufen wollen, eine Versicherung abschließen. Wir meinen es wirklich gut mit ihnen. Aber das Spannende, das Krasse ist, wenn wir von der Stelle an weiterlesen, dann lesen wir davon, dass dieser Jesus den schrecklichsten, den qualvollsten Tod, die schrecklichste Folter, die es in dieser Welt gab und gibt, auf sich genommen hat, um für die Schuld zu tragen, die Fehler auf sich zu nehmen, die seine Schafe sind, die ihm nachfolgen. Und wir merken, Jesus hat es nicht nur gesagt, dass er für die zu ihm gehören, sterben würden, sondern er hat es auch wirklich getan. Jesus sagt also nicht nur, ich gebe mein Leben für dich, sondern er tat es wirklich auch. Jesus sagt nicht nur, hey, ich sorge für dich, sondern er tut es wirklich auch. Und Jesus sagte nicht nur, ich bin der gute Hirte, sondern er ist es auch wirklich. Hey, keine Ahnung, wie dein Verhältnis zu Jesus generell ist, aber wie es auch gerade ganz, ganz aktuell ist. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen, zu ihm zu kommen, bei ihm zu bleiben und wirklich auch ihm zu vertrauen. Er steht da mit offenen Armen für dich und möchte für dich dieser eine gute Hirte sein, den man nirgends in dieser Welt sonst finden kann, der dir das geben kann, was dir niemand in dieser Welt sonst geben kann. Ich für mich merke, ich brauche diesen Jesus, ich brauche diesen guten Hirten, ich brauche es, mich anzunehmen als Schaf, aber wissend, ich habe einen guten Hirten, der für mich sorgt. Jesus, und so danke ich dir, dass wir das wissen dürfen, dass du dieser eine gute Hirte bist. Und ich bete, dass genau das in unserem Leben neu und mehr Realität wird. Ich bete, dass du uns hilfst, diese Wahrheit jeden Tag neu zu empfangen und in dieser Freiheit, die das auch bringt, zu leben. Gott, ich bete, dass jeder auch, der sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass du ihm zeigst, dass du dieser gute Hirte bist, dass du es wirklich gut mit ihm meinst und dass du nicht nur große Versprechungen machst, sondern dass du wirklich hältst, was du versprichst. Amen.